Gude und hallo oder besser gesagt moin moin, viele Grüße aus Hamburg. Ich bin ein paar Tage hier und spiele im Quatsch Comedy Club jetzt von Donnerstag bis Samstag. Sonntag früh geht's dann wieder nach Hause. Quatsch Comedy Club hat ja mehrere Live-Theater und da bin ich diese Woche. Mein Name für alle, die jetzt hier zufällig reingeschlittert sind, ist Peter Kunz. Ich bin Comedian aus Hessen und erzähle euch hier immer bei Kunz und Knapp, was so in der letzten Woche abging, in der aktuellen oder in der nächsten abgeht. Und für alle Friends des Hessenlandes oder auch der Comedy-Szene, die einfach auch ein bisschen mehr wissen wollen als das, was man vielleicht so bei Social Media mitbekommt, die sind hier richtig. Heute gibt es eine Special-Folge. Ich erzähle euch, wie ihr sicher an T-Shirts kommt. Also ich hau ja immer bei meinen Shows T-Shirts raus und die Frage ist immer, wie kommt man an T-Shirts? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal gleich vorab, abonniert den Newsletter auf peterkunz.de. Und da gibt's demnächst wieder, genau genommen jetzt am Wochenende, einen neuen Newsletter. Und da gibt's die neuen GFOT-Shirts. Habe ich machen lassen, könnt ihr gucken. Bei irgendwelchen Insta-Stories könnte es noch drin sein. GFOT, sieht richtig geil aus und da verlose ich ein paar. Und wie ihr ganz sicher an ein T-Shirt kommt, das erzähle ich euch am Ende dieser Episode. Ja, also ich werde euch heute berichten von den Shows in Schafheim und Marburg und dann habt ihr mir ja Fragen gestellt und habt mich gebeten, einfach so ein paar Sachen, ein paar Themen vorgeschlagen, die ich hier mal abarbeiten soll, habt ihr mich gebeten. Und das mache ich heute und die eine Frage war: Wie bist du überhaupt auf die Bühne gekommen? Wie kam es zu all dem Kram? Fängt man da einfach an oder? Ja. Und da werde ich euch mal mitnehmen in meine Schulzeit. Also, legen wir los.
Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.
Ja, zwei Shows habe ich gespielt letzte Woche. Einmal am Sonntag in Schafheim, ganz an der Ostflanke Hessens, also an der Ostflanke Südhessens, Babenhausen. Diebusch, da hinten ist Schafheim und es war ein sonniger Sonntagabend. Zum Glück hattet ihr schon alle Tickets gekauft, weil die Bude war rappelvoll, weil eigentlich wäre es eher ein Abend für die Eisdiele gewesen. Aber ist gut klimatisiert, die Räumlichkeit da, ist wirklich eine tolle Kleinkunstbühne, große Freiheit und wir hatten einen grandiosen Abend. So viel kann ich schon sagen. Das sind ja immer so diese engen Räume, ja, habe ich ja schon mehrfach drüber gesprochen, wo die Leute ganz so Knie an Knie sitzen. Da ist so richtig Energy im Saal und das macht dann echt Spaß. Es ist schwieriger, wenn man da erstmal über 3 Meter irgendwie runterspielen muss oder über bis zur ersten Sitzreihe. Aber da war das wirklich so, das Publikum konnte meinen heißen Atem spüren. Und das war eine super Show, hat echt Spaß gemacht, wirklich toll. Auch mit euch immer zu sprechen, das ist ja für mich immer sowieso was Besonderes, zu gucken, wer kommt da von wo angefahren und hat sich jetzt den Termin rausgesucht. So die Weihnachtswelle ist jetzt so langsam abgearbeitet im Mai. Das werden immer weniger. Ich quatsche ja mit euch am Anfang immer so ein bisschen. Und der Anteil der Weihnachtsgeschenke wird weniger. Von daher war das super. Am Dienstag ging es dann für mich nach Marburg. Marburg, so spricht man es aus, habe ich dort gelernt. Und allein die Fahrt nach Marburg ist ja schon wie so ein Märchenland, finde ich. Da fährt man vorbei an so Autobahnausfahrten wie Bergwerkswald. Da stelle ich mir dann vor, dann die 7 Zwerge werkeln da irgendwo rum. Und auch der Martin Schneider, der kommt ja auch aus der Ecke von Marburg. Und da denke ich mir irgendwie, da werkeln dann in den Marburger und Gießener Bergwerken die kleinen Zwerge rum. Und es gibt ja auch zum Beispiel eine Stadt in der Nähe von Marburg, Dagobertshausen. Also es klingt alles irgendwie wie in so einem Comicland. Und da habe ich gespielt in der Waggonhalle. War auch voll, war auch super, wobei man muss ehrlich sein, es ist schon so für mich Comedy-mäßig, wenn es zu hessisch wird, wo der Südhesse noch komplett ausflippt, da ist der Marburger ist schon ein bisschen reservierter, weil es ja klar, das ist ja echt schon Mittelhessen, also von Frankfurt aus kurz vorm Polarkreis und da hat man schon gemerkt, da waren andere Dinge, wo die Leute dann aus dem Sattel gegangen sind, positiv, aber es ist natürlich nicht so das komplette Gehässel, das ist, habe ich dann gemerkt. Und habe dann auch das Programm etwas enthässelt. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil die Leute natürlich eigentlich kommen, weil sie das Hessisch ja mögen. Aber du musst halt einfach gucken. Ich glaube, was so grundsätzlich so hessische Sprachdinger, die witzig klingen, ja, so gute Mosche, kannst du mir mal deinen Porsche oder so, ja, da sind die Leute dann schon dabei. Aber wenn dann so ganz lokale Eigenheiten zur Sprache kommen und so, da wird es dann schwierig, aber das ist auch klar. Ich meine, die Leute sind 100 Kilometer weg, ist aus dem vom Rhein-Main-Gebiet 80, 90 Kilometer weg. Das wäscht sich dann irgendwann aus. Aber es waren Leute da, also einer kam mit seiner Freundin, kam der aus Bad Wildungen, ganz aus Nordhessen, und ich unterhalte mich ja immer mit den Leuten. Und viele schreiben dann auch vorher schon, mir komme, gell. Und ich habe irgendwo bei einem Insta-Post gesagt, um 19 Uhr wird die Halle aufgemacht, könnt ihr eure Handtücher auslegen. Gesagt, getan, da gab es dann Leute, die haben sich den Spaß gemacht und haben dann Handtücher ausgelegt da in der ersten Reihe. Und das ist auch aber immer so ein schmaler Grat, weil ich bin ja dann auch in der Halbzeitpause, bin ich ja auch draußen, Quatsch mit den Menschen oder auch danach der Show, zum Teil auch vor der Show. Mich hat ein Freund überrascht aus Leipzig, einer meiner allerbesten Freunde, der hatte zu tun in Wiesbaden und hat sich gedacht, den Kunz überrasche ich und komme zur Show nach Marburg. Dann saß ich mit dem im Biergarten vor der Waggonhalle und da waren, kamen dann natürlich auch die Leute dazu. Und ich meine, ich renne ja jetzt nicht weg, bin ja jetzt nicht Coldplay, sondern quatsch dann auch mit den Leuten und so. Das Problem ist nur, manche kriegen das so ein bisschen im falschen Hals, zusammen mit dem Genuss von zu viel Ebbelwoi. Und dann hat man in der Show das, was ich neulich auch schon mal hatte, in der Gackeleia in Ronneburg, da hast du plötzlich so Heckler. Heckler, das sind in der Comedy-Szene Leute, die stören, reinheckeln. Ja, so ist der Begriff dafür. Und in Marburg am Dienstag war das dann so, da gab es da jemanden im Publikum in der ersten Reihe, also die hat dann irgendwie ihre Birkenstockschuhe ausgezogen und die Füße auf den Bühnenrand gelegt. Ja, waren gepflegte Füße, also hat mich jetzt nicht so gestört, war auch weit weg von mir, aber manche Leute überdrehen dann irgendwie, ja, weil das ist ja in Ordnung, wenn am Anfang auch mal jemand was reinruft und ich bin ja da auch sehr offen und rede mit dem Publikum auch, aber manche checken dann irgendwie nicht, dass es dann auch vielleicht alle stört, wenn sie mir die Pointen versauen. Und da gab es dann eine Dame, also das war wirklich dann, das habe ich auch noch nie erlebt, die hat reingerufen, das war alles positiv und alles freundlich, aber die war so on fire und war so begeistert, die hat dann Verwandtschaft in England angerufen, im Videochat, hat sich vor die Bühne gestellt, hat irgendwas mich hat gesagt, ich hab's dem versprochen. Und hat dann in England angerufen und da war ein Mann zu sehen auf dem Bildschirm und mit dem hat sie dann Live-Video-Check. Guck mal, ich bin hier in der Comedy-Show. Ja, das ist natürlich ein bisschen drüber und stört auch. Ich meine, ich konnte es dann irgendwie retten, indem ich dann mit dem auf Englisch irgendwie kurz telefoniert habe. Aber das ist auch die Leute bringen sich da live um, wenn sie natürlich anfangen, die Show zu stören. Das können sie ja nur verlieren, weil ich habe das Mikrofon, ich stehe auf der Bühne und ich gehe auch relativ offensiv damit dann um, wenn es dann irgendwann reicht. Aber das ist so ein schmaler Grat zwischen, ich sehe den Kunst jeden Tag beim Instagram und dann gehe ich in die Show und dann ist es so, haben die so das Gefühl, glaube ich, so ein guter Freund steht vor ihnen. Das will ich euch natürlich auch sein, aber die Show müsst ihr mich schon machen lassen. Also es war irgendwie wieder interessant, aber war in dem Fall jetzt absolut positiv. Er hat danach auch geschrieben, wie toll es ihr gefallen hat und so und dann ist ja in Ordnung. Nur man bringt sich da halt selber um, wenn man anfängt, dann die Show zu stören, weil dann kommt natürlich irgendwann ein Echo. Irgendwann muss es dann eine Zeit lang, entweder ich gehe drauf ein, dann ignoriere ich es eine Zeit lang und irgendwann muss ich es halt dann auch stoppen, weil es bringt ja nichts. Aber von daher war es toll, ich habe wieder viele Leute kennengelernt, auch Waggonhalle in Marburg ist wirklich eine super Location, sind auch tolle Veranstaltungen, wenn ihr aus der Ecke kommt. Checkt das mal, gibt's wie gesagt Biergarten, super Essen, ich esse nichts vor der Show, dafür nach der Show doppelt. McDonald's Marburg mit meinem Freund Thomas. Das Schlimmste, was man machen kann, nach einer Show um 11 Uhr noch zum McDonald's zu gehen mit so schön Heißhunger. Aber ich glaube, diese Kalorien zählen nicht.
Kunst und Knapp. Thema des Tages.
Eine Frage hat mich erreicht. Wie kam es dazu, dass du überhaupt auf die Bühne gekommen bist? Und das machen wir heute zum Thema des Tages. Erzähle ich ein bisschen länger. Wird auch ein bisschen länger, die Folge. Also, es begann damit in den 70er Jahren. Ich bin ja Baujahr 71. Und Ende der 70er haben viele Leute so elektrische Heimorgel gespielt. Das heißt, ich bin in die Jugendmusikschule nach Langen gegangen zu Johannes Habich. Das war der Lehrer, der mir Heimorgel, also Klavier ist es nicht, weil Heimorgel ist ein bisschen anders. Also Orgel. Heimorgel ist ja geil. Also Keyboard auf gut Deutsch, habe ich gelernt. Und das war so die Grundvoraussetzung, um dann mit anderen zu musizieren und dann so, ich bin ja so ein Synthesizer-Freak, es war die Zeit der Italo-Disco dann auch Anfang der 80er, wenn man so 13, 14 ist und so. Das heißt, ich habe total abgefahren auf Depeche Mode, auf Italo-Disco, Gazebo, Ryan Paris, alles was es da so gab. Und hatte dann zwei Kollegen im, was war das da, in einem Gymnasium irgendwie, die auch Musikinstrumente hatten. Und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt eine Band. Der eine war Pierre Dasbach. Der hatte eine E-Gitarre und eigentlich war es mehr einer aus der Mettler-Ecke. Ich hatte einen Synthesizer mir zusammengespart aus dem Konfirmandengeld. Und der dritte, der hatte eine Klarinette. Ja, und das war unsere erste Schülerband. Die Playboys hieß die. War jetzt nicht so wahnsinnig einfallsreich. Ich weiß noch, wir hatten aus so endlos Computerpapier, aus so Lochpapier, habe ich noch irgendwie so ein Playboys-Logo dann aufgemalt. Ja, das war so ein Backdrop-Banner auf DIN A4. Und wir haben geprobt. Wir hatten auch keine Lieder und so. Es war einfach nur so just for Spaß. Und ich habe immer in den örtlichen Musikgeschäften, das war in Langen der Musik Nehmann oder in Darmstadt der Musik Crusius oder auch in Frankfurt der Musik Schmidt, das ist der Vorgänger von Session Music auf der Hanauer, da habe ich immer abgehangen und habe so die neuesten Synthesizer angetestet. Die Frau von Musik Schmidt, die hat uns irgendwann dann immer rausgeworfen, weil die gesagt hat, ihr kauft ja eh nichts. Aber ich habe gesagt, irgendwann werde ich kaufen und dann nicht bei ihnen. Und ja, also wie gesagt, vom Konfirmandengeld hatte ich dann erst meinen ersten Synthesizer. Und dann war mein Kumpel Josef Gierock, der hatte auch Kohle irgendwie und hat sich einen Korg Poly 800 für die Experten geholt. Ich hatte einen Yamaha DX21, also es geht jetzt sehr in die Nerd-Ecke, nur für die, die sich dafür interessieren. Und wir hatten eine Drum Machine und damit haben wir dann mittags, müsst ihr euch vorstellen, im Kinderzimmer gesessen. An der einen Seite vom Schreibtisch saß ich mit einem Synthesizer, auf der anderen Seite saß der Josef mit dem Poly 800 und in der Mitte hämmerte ein Drumcomputer und wir hatten so Gitarrenverstärker und das war schon, also ich sag mal, nicht weit entfernt von Depeche Mode. Meine Mutter hat es in den Wahnsinn getrieben, aber das war schon gar nicht so schlecht, weil wir haben uns dann ein paar Akkorde rausgesucht und haben da improvisiert und das war dann auch der erste Auftritt, weil auf der Reichweinschule, Adolf-Reichwein-Schule, das muss gewesen sein in der 8. Klasse oder so, haben wir dann irgendwie gesagt, wir würden gerne auftreten und haben dann im Musiksaal diese elektrischen Rollläden runtergelassen, eine Nebelmaschine gezündet und haben da mehrere Lieder gespielt, die alle endlos gingen. Also es war so Pink Floyd-mäßig, wir hatten ja keinen Gesang. Es war dann so ein Auftritt 20 Minuten. Also es war dann wirklich schon so Depeche Mode-Style. Bunte Glühbirnen, die von sich aus geblinkt haben. So Lichtorgeln hatten wir uns besorgt und so ging es dann weiter. Und dann habe ich im Gymnasium habe ich dann irgendwann andere Leute kennengelernt. Und es war dann meine Schülerband, die Red Herrings. Das war so, weiß ich gar nicht, was das war. Gitarren, Rock, Pop, irgendwas. Konnte ja keiner singen. Ja, also ist ja immer das große Problem bei so Schülerbands von so 15-, 16-Jährigen. Und die Probe war immer in Neu-Isenburg, in der Nähe von dem Aqua-Areal. Da hat unser Schlagzeuger gewohnt, Thomas Greipel. Und die Eltern hatten unten einen größeren Keller und darin haben wir geprobt. Außerdem war es der Schlagzeuger. Und das Schlagzeug kann man natürlich nicht so leicht transportieren. Und ich habe in Langen gewohnt und bin immer mit dem 973er Bahnbus mit einem Verstärker und einem Flight Case und diesem Yamaha Synthesizer, der arschschwer war, Bus gefahren. Weil die Bushaltestelle war bei uns vor der Haustür in Langen und auch bei den Greipels vor der Haustür. Und da haben wir immer so Probewochenenden gemacht. Also wir haben eigentlich fast jedes Wochenende haben wir da rumgeprobt und hatten dann auch so 10, 11 Lieder. Ich kann mich erinnern, einmal hatte ich dann, samstags bin ich dann mit dem Fahrrad abends dahin gefahren, so ein Sommerabend, da war Live Aid und ich habe hinten ein Batterieradio drauf gehabt, habe aufgenommen, bin durch Sprendlingen zurückgefahren nach Langen, während Howard Jones hinten aus dem Radio gesungen hat. Also sind alles so Erinnerungen, das war musikalisch gar nicht so schlecht. Und da haben wir dann auch Auftritte gehabt, aber immer nur an der Heimatschule. Also das war in der Dreieichschule in Langen. Da gab es dann irgendwie noch Bands, die besser waren und wir durften da ran. Es gibt auch irgendwo noch eine Kassette davon, keine Ahnung. Also ja, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Und da haben wir dann mit den Red Herrings haben wir dann da mehrere Lieder gehabt. Der Gero Ebermann war der Songwriter und Sänger, der da seinen Liebeskummer verarbeitet hat. Es waren auch englische Texte. Ich habe es auch nicht verstanden, keine Ahnung. Ich habe mir die Akkorde aufgeschrieben und fühlte mich immer ein bisschen, weiß ich nicht, wie Depeche Mode oder Simple Minds oder so. Und das war eigentlich eine coole Zeit. Und das waren die ersten Schülerbands. Dann bin ich ja auf die Odenwaldschule gegangen, 1987. Und die Musik hat mich dann irgendwie nie losgelassen. Da haben wir uns dann zusammengetan. Die Schule hat es ja gefördert. Auch der Synthesizer ist wieder mitgereist nach Heppenheim, Oberhambach. Und da haben wir dann eine Band gegründet, die Upper Hambach Suckers. Und das war musikalisch schon richtig gut. Ja, sehr guter Schlagzeuger, Julian Schulz. Falk van der Beek hieß, ich droppe die Namen, vielleicht kennt einer oder hört es einer, der sie kennt, am Bass und so. Und das war schon richtig gut alles. Und es war ein sehr kleiner Probenraum und es war sehr viel Cannabis im Spiel. Nicht bei mir, ich war da total unbeleckt. Aber ich war auch immer unheimlich gut drauf, wenn ich da rauskam. Weil die Jungs, die haben so viel gequalmt da drin. Ich habe das zwar gecheckt, aber damals so als Naivling gar nicht so wahrgenommen. Also es war immer Riesenstimmung da drin. Ich kam da raus, ich war immer fix und fertig. Da haben wir wirklich den wahrscheinlich besten Auftritt gespielt dort beim Schulfest der Odenwaldschule. Richtig fette Anlage. Die Schule hat dann, ich bin dann zum Geschäftsführer gegangen, habe gesagt, wir brauchen so eine PA. Ich sagte nur Gesangsanlage, weil ich wusste nicht, dass ein PA ist, ja. Und dann sind wir zu Session Music gefahren mit dem Schulbus. Wir hatten von der Schule 4000 Mark, muss man sich mal vorstellen. So haben die das unterstützt. Und hab bei Session Music gesagt, ich brauche eine Gesangsanlage. Und dann haben die natürlich mir eine Gesangsanlage verkauft, also ohne Bassboxen. Mit dem Ergebnis, wir haben eigentlich bei dem ersten Auftritt das ganze Ding durchgeblasen. Ja, wir hätten mal lieber Subwoofer noch kaufen sollen oder Bassboxen. Naja, also das war so meine Schülerzeit. Von daher war Bühne für mich eigentlich so ab dem 13. Lebensjahr irgendwie immer normal. Und ich habe das auch nie so schwer genommen und irgendwie so von wegen Scheitern und so. Es waren aber auch immer Disziplinen. Es war jetzt kein Theaterstück. Wenn da der Einsatz oder der Text nicht gepasst hat, dann war es schlecht. Bei einer Schülerband oder auch später bei Comedy oder Moderation, da war das eigentlich nie ein Problem. So bin ich auf die Bühne gekommen, eigentlich über die Musik. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch dann, wie die Sprache, / das Radio dazu kam.
Kunz und Knapp, on Tour.
On Tour. Also, ich bin euch noch schuldig, wie ihr ein T-Shirt bekommt. Es ist jetzt so, dass die Akzeptanz durch Penetranz-Tour ins große Finale geht. Es gibt jetzt noch den 17.05. in Mülheim. Und für die letzten drei Shows in Mülheim, Mai, 28.06. Friedberg und 5.07. Frankfurt habe ich mir Specials ausgedacht für euch. Da gibt es zum einen Gäste, Support, ein Support-Act. Was das ist, weiß ich nicht, ob ich es euch verrate. Vielleicht ist es auch eine Überraschung. Man muss ja die Kundenerwartungen immer auch übertreffen. Also Mülheim-Schanz, 17.05. Es fehlen noch 40 Tickets. Wenn die noch weggehen, muss ich im Kickers Offenbach spielen. Das wollen wir alle nicht erleben. Wobei es wäre halt schon witzig, wenn der Laden, hoppala, wenn der Laden ausverkauft ist, wäre schon geil irgendwie. Also ich komme im Kickers-Trikot, kein Problem. 40 Karten müssen noch weg. Und da gibt es einen Support-Act. 28.06. in Friedberg. Das ist ja mein offizieller Tourabschluss. Da gibt es auch einen Support-Act, vielleicht sogar zwei. Und es gibt für jede Person, die kommt, am Eingang direkt ein T-Shirt. Ja, ich habe eine große Auflage für euch bereitgestellt. Friedberg, wer da kommt, kriegt direkt ein T-Shirt in die Hand gedrückt. Das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt. Weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aus den USA. Da gibt es ja so beim US-Sport, diesen Fan Appreciation Day, wo die Mannschaften einfach sagen, vielen Dank für eure Unterstützung in der ganzen Saison. Und da gibt es am letzten Spieltag auch einfach T-Shirts oder irgendwelche Specials und so. Und die letzten drei Shows will ich irgendwie zu was Besonderem machen. Deswegen Friedberg, 28.06. Es ist Open Air im Burggarten. Wenn es regnen sollte, gehen wir rein in die Halle nebendran. Da kriegt jede Person, die kommt mit Ticket, ein T-Shirt. Also holt euch da Karten. Und der 5.07. auch nochmal der Hinweis zum Abschluss. Altes Polizeipräsidium. Da kommt ihr sonst nicht rein in diesen Innenhof. Und der ist wirklich geil. Das ist diese alte Betriebstankstelle noch von der Polizei. Das ist Original Stand 2000. Jahr 2000 verlassen worden, 25 Jahre, genauso steht's da wie ich, auch ein bisschen lost place. Also das wird auch super in Frankfurt, 5.07. In diesem Sinne, lasst gerne, wenn es euch gefällt, 5 Punkte da, wir hören uns nächste Woche wieder.
Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.